Ich freue mich, dass du dir diese Podcast-Folge anhörst. Du hast offene Fragen zu deinem hohen Blutdruck und fühlst dich damit manchmal alleingelassen? Bei mir geht es nicht nur um Zahlen, sondern um dich als ganzen Menschen. Wir schauen gemeinsam, was dich belastet und finden Wege, wie du seelisch und psychisch wieder ins Gleichgewicht kommst. Deine Gesundheit ist mehr als nur dein Blutdruck. Und ich helfe dir, das zu verstehen und umzusetzen. Hör dir die Podcast-Folgen an und du bekommst ein umfangreiches Verständnis deines hohen Blutdrucks. Besuche runtermitdemblutdruck.de und lass uns zusammen deinen Weg zu mehr innerer Ruhe und Ausgeglichenheit finden. Du bist es wert. Und wenn du noch offene Fragen hast, kannst du mich gern per E-Mail kontaktieren. Meine Adresse ist info@runtermitdemblutdruck.de.
Hallo, hier spricht wieder Harald Messner vom Podcast runtermitdemblutdruck.de. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, denn heute geht es mal nicht unbedingt um den hohen Blutdruck, sondern heute geht es um dein Alter, wie du dich möglicherweise, wenn du älter wirst, verhalten kannst, um vielleicht ein möglichst sinnvolles, vielleicht auch möglichst langes Leben im Alter haben kannst. Und da ist mir in den letzten Tagen eine Untersuchung der University of Michigan unter die Augen geraten, und zwar hat diese Universität eine Umfrage unter den 50 und älteren Menschen im Staat Michigan gemacht, wie die sich in Abhängigkeit von gewissen Bedingungen fühlen. Bevor ich da jetzt aber detaillierter darauf eingehe, will ich erst noch zwei andere oder ein längeres anderes Erlebnis erzählen, das ich auf einem Flug in die USA hatte. Und zwar habe ich bei so einem Flug einen Film über ein älteres Ehepaar gesehen, die sich der Alzheimer-Forschung verschrieben haben. Und die haben sehr intelligente Versuche gemacht, unter anderem auch den Versuch, dass sie 40 Mäuse gemeinsam haben alt werden lassen. Dann haben sie diese 40 Mäuse in 20 Mäuse getrennt, die in einem Stoffwechselkäfig aufwachsen durften oder weiterleben durften, in dem alles vorhanden war. Es gab genug zu essen, es gab genug zu trinken, es gab keine Feinde, gar nichts. Dies war wirklich der Garten Eden für diese Mäuse. Und die anderen 20 Mäuse wurden ebenfalls in einen Stoffwechselkäfig gebracht, in dem es allerdings nicht immer so gut zuging wie in dem ersten Käfig. Sie hatten schon mal kleine Feinde, sie hatten dann schon mal mehr zu essen, mal weniger zu essen, mal mussten sie sich um das Essen bemühen. Ja, und dann haben sie diese Mäuse beobachtet und siehe da, die Mäuse, die in dem zweiten Käfig, also diesem aktiveren Käfig waren, haben die Mäuse, die in dem ersten Käfig waren, um das Doppelte überlebt. Wow! Das bedeutet, dass wenn man Mäuse passiv macht, sprich, wenn Mäuse im Alter nichts mehr zu tun haben, außer eben halt sich an den gedeckten Tisch zu setzen, dann leben sie eben halt nicht mehr so lange. Die Frage ist, lässt sich das Thema vom Säugetier Maus auf das Säugetier Mensch übertragen? Und da haben diese amerikanischen Forscher weiter darüber nachgedacht und sie konnten ein Diakonissenkloster in den USA finden, das sie bereit erklärt hat, ihre Gehirne nach ihrem Tod der Alzheimer-Forschung zur Verfügung zu stellen. Warum war dieses Diakonissenkloster so interessant für dieses Ehepaar? Weil diese Diakonissen in ihren Gemeinden quasi genauso gelebt haben wie die Menschen, die auch in den Gemeinden gelebt haben. Das heißt also, sie haben eben das Gleiche gegessen und haben auch sich genauso verhalten wie die Gemeindemitglieder. Und das Schöne daran war, Sie mussten ihr Leben sehr schön dokumentieren, sodass auch das, was sie an Nahrung zugenommen haben, wie sie gelebt haben, im Vergleich zu einer Normalpopulation ohne große Divergenz darstellbar war. So, und dann, wenn diese Nonnen im Prinzip dann gestorben sind, haben sie festgestellt, dass im Prinzip, Diakonissen haben sie festgestellt, dass an den Hirnen die Alzheimer-Frequenz zum Zeitpunkt des Todes oder die Zeichen des Alzheimers zum Zeitpunkt des Todes identisch waren wie zu der Normalbevölkerung. Das Verrückte nur, die Nonnen haben den Tod und ihren Alzheimer deutlich später entwickelt als die restliche Population, die damit verglichen worden war. Das auch das bedeutete wieder, warum war da ein Unterschied? Stellten sich die Forscher die Frage. Die Frage lässt sich ganz einfach beantworten. Diese Diakonissen wurden immer bis zu ihrem Rahmen ihrer Möglichkeiten bis an die Grenze belastet. Sie blieben so lange in den Gemeinden, wie sie dort eben halt eine Arbeit verrichten konnten und ihre Rolle spielen konnten. Und wenn sie eben halt nicht mehr in den Gemeinden sein konnten, kamen sie zurück ins Mutterhaus. Und im Mutterhaus wurden dann eben halt doch die Arbeiten so verteilt, dass auch diese Nonnen immer bis zum Rahmen oder Diakonissen bis zum Rahmen ihrer Möglichkeiten an der Arbeit beteiligt waren. Das heißt, sie hatten alle eine Rolle und eine Aufgabe. Und das ist der riesige Unterschied in dieser Situation. Wir können also daraus schließen, dass die Menschen, die möglicherweise in ihrem Leben deutlich aktiver sind, die auch nach ihrem 65. Lebensjahr eine Aktivität suchen und diese Aktivität sowohl mit positiven als auch mit negativen Gefühlen belegt sein kann, dass diese Menschen deutlich länger leben als die, die sich sozusagen nach ihrem 65. Lebensjahr in den Schrebergraten sitzen und dem Rhabarber beim Wachsen zuschauen.
Und mal ehrlich, weißt du, was dich stresst? Ich wusste es auch nicht immer. Und habe ich mir auch Hilfe geholt. Und wenn du Hilfe brauchst, um deinen Stress und deinen Stressor zu finden, dann darfst du dich gerne melden bei info@runtermitdemblutdruck.de.
Da kommt diese Untersuchung der University of Michigan ins Spiel. Nämlich hier haben wir festgestellt, dass vor allen Dingen positive Auswirkungen für Erwachsene subjektiv spürbar waren, die nach dem 65. Lebensjahr noch einer Beschäftigung nachgingen. Die beschrieben selber, dass sie durch diese Tätigkeit subjektiv eine höhere geistige Fitness hatten. Sie hatten Spaß an ihrem Beruf und sie hatten auch noch im Prinzip das Gefühl, ich darf mich in der Situation weiterentwickeln. Das heißt also, sie haben ein Gefühl der Sinnhaftigkeit für sich empfunden und haben dadurch für sich deutlich mehr Lebensqualität empfunden, weil sie eben halt auch durch ihre Arbeit eine entsprechende Wertschätzung bekommen haben. Und das gleichzeitig auch, das führt dazu bei den Menschen, wenn sie eine Wertschätzung für ihre Arbeit haben und die Erfahrung einbringen kann, gibt das eine emotionale, aber auch eine psychische Stabilität und vor allen Dingen, wenn sie im Rahmen eines Settings mit mehreren Menschen zusammenarbeiten, eine höhere soziale Zufriedenheit, die ganz, ganz, ganz entscheidend in die psychische Gesundheit, aber auch ins Überleben hineingeht. Denn viele Menschen ziehen sich im Alter zurück oder nehmen nicht mehr daran teil oder können aus gebrechlichen Gründen nicht daran teilnehmen. Dann ist die Teilhabe einfach geringer und wenn die Teilhabe geringer ist, dann ist die Lebensqualität deutlich schlechter und die soziale Stabilität sinkt. Das bedeutet, im Prinzip hat also jede Beschäftigung, die du nach dem 65. Lebensjahr auch noch übernimmst, für dich nicht nur eine größere finanzielle Sicherheit, Denn wir wissen ja alle, dass das mit dem Rentensystem in Deutschland nicht mehr ganz so gut funktioniert, sondern es hat auch eine erhebliche emotionale, psychische Stabilität. Natürlich muss man darauf ausgehen, dass natürlich nicht alle Menschen bis zu ihrem 65. Lebensjahr gesund und fit sind. Das ist sehr stark abhängig davon, was sie im Leben erlebt haben. Aber die gesundheitlichen Einschränkungen sind natürlich Hemmnisse für die Aufnahme einer Tätigkeit. Aber auch hier ist es immer sinnvoll, auch wenn man gesundheitliche Einschränkungen hat, sich irgendetwas zu nehmen, wovon man fasziniert ist und wo man Aufgaben eben halt für die Gemeinschaft lösen kann. Natürlich ist eine Belastung auch als negativ zu sehen. Viele sagen, sie haben auch gesagt, ja, Belastungen sind negativ. Und viele haben auch gesagt in der Untersuchung, dass es möglicherweise keine Weiterbildungsmöglichkeiten für Menschen gibt, die sich auch nach Ende ihrer Berufstätigkeit weiter für ihren Beruf oder für irgendetwas engagieren. Und hier wird man langfristig dann schrauben müssen. Aber ganz sicher ist so, und das darfst du dir sozusagen ins Heft schreiben, wer rastet, der rostet. Wenn du wirklich hergehst, sagst du, boah, jetzt habe ich 65 Jahre gelebt und habe von den 65 Jahren vielleicht 40 Jahre lang stramm gearbeitet und jetzt darf ich mich zur Ruhe setzen, dann ist das aus meinem Aspekt und auch aus dem medizinischen Aspekt, aus dem psychischen Aspekt, aus dem sozialen Aspekt ein Nachteil, sich zur Ruhe zu setzen. Sondern hier würde ich jedem empfehlen, sozusagen herzugehen und eine Tätigkeit zu übernehmen, der er noch fasziniert ist, wo er seine Erfahrungen einbringen kann, seine Wertschätzung einbringen und wo er Hindernisse überwinden kann und wo er dann auch aus sich heraus die Selbstbestätigung leben kann. Ich finde, es ist wichtig, darüber nachzudenken, dass man dann im hohen Alter, wie gesagt, sich nicht in den Schrebergarten setzt, sondern auch andere Dinge macht, Verantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, auch wenn die finanzielle Situation eben mal so ausreichend ist, dass man eigentlich nichts mehr tun muss, kann man sich ja auch für irgendeinen Verein oder für irgendwas anderes engagieren, wo man dann eben halt für andere Menschen, für eine Gemeinschaft das zurückgeben kann, was man vielleicht während seines Lebens alles geschenkt bekommen hat. Der positive Effekt: man altert gesund. Ich wünsche dir viel Spaß bei deinen Erkenntnissen, wie du dich in deinem Alter verhalten wirst. Ich weiß, diese Podcast-Folge trifft nicht die jungen Menschen, die jetzt auch schon einen hohen Blutdruck haben, aber es trifft die älteren Menschen und die dürfen sich fragen, was kann ich noch tun im Rahmen meiner Möglichkeiten? Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich wünsche dir viel Spaß dabei der Suche. Ich danke, dass du der Podcast-Folge zugehört hast und ich würde mich freuen, wenn du am Ende der Podcast-Folge, wenn du sie gehört hast, eine positive Nachricht bei Apple Podcast, bei YouTube oder bei Spotify eine positive Möglichkeit oder eine positive Kritik hinterlässt, dann kommen immer mehr Menschen in die Lage, auch diese Podcast-Folgen zu hören, wo es manchmal auch nicht alleine um den hohen Blutdruck geht. Aber der hohe Blutdruck wird sehr wahrscheinlich niedriger sein, wenn du dich ein bisschen engagierst. Ich wünsche dir viel Spaß und bleib gesund. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Du findest noch zahlreiche andere Themen unter dieser Podcast-Reihe, die immer in Zusammenarbeit auch mit meinem Sohn Hendrik Messner mit seiner Firma mess.de entstanden ist. Und dafür möchte ich ihm sehr danken. Bis bald.